Bibelwocheneröffnungsgottesdienst. Also ich habe mich schon ein paar Wochen lang darauf gefreut, sage ich hier mal an dieser Stelle. Und freue mich auch, dass die Apostelgeschichte heute und in der kommenden Woche und bis zum nächsten Sonntag unser Thema sein wird. Und ich verspreche Ihnen, es wird spannend. Und ich verspreche Ihnen, dass wir auch heute uns ein bisschen warm reden und warm denken. Die Kirche ist heute vornehm kühl. Es zeigt sich, dass wir ein paar Wochen lang nicht im großen Kirchenschiff waren. Da muss die Heizung sich erst wieder dran gewöhnen, dass man das hier auch warm kriegt. Wir wissen ja, das ist ja manchmal richtig schön kuschelig gewesen hier. Und heute, ich habe heute früh gedacht, als ich reinkam, das ist wie im Meißner Dom, der hat überhaupt keine Heizung. Und da heißt es immer, bei uns ist es vornehm kühl. Und so ist es heute auch in Borna. Wir wollen beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Wir sind versammelt, um Gottes Wort zu hören. Gott begegnet uns in seiner großen Güte. Vor ihm erkennen wir, was uns von ihm trennt. Darum lasst uns um sein Erbarmen bitten. Stimmen Sie ein in unser erstes Lied, Herr Jesu Christ, dich zu uns wend.
Als Evangeliumslesung zur Eröffnung der Bibelwoche hören wir aus der Apostelgeschichte im ersten und zweiten Kapitel. Lukas schreibt: Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, das Lukas-Evangelium, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zuletzt beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von ihm gehört habt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das waren damals Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle hielten einmütig fest am Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Dazu Matthias, er wurde hinzugezählt zu den 11 Aposteln. Und nach 10 Tagen hielt Petrus seine berühmte erste Predigt in Jerusalem. Und Lukas schreibt dazu: Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu. Worte der Heiligen Schrift.
Gnade sei mit uns und Friede von Gott und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben die Lesung aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte gehört. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Bonner, liebe Ebersdorfer, liebe Glösaer, liebe Gäste, Bibelwoche 2023. Ich habe nochmal zurückgeblättert um ein Jahr. Im vergangenen Jahr waren wir da in Babylon bei König Nebukadnezar. Heute gibt es die Reise nach Jerusalem. Wir machen das aber heute Vormittag ohne diesen Stuhlkreis. Denn Sie wissen, da bleibt immer einer übrig. Und das ist schon mal in der Gemeinde anders. Wir wollen, dass alle mitkommen, dass alle mitgenommen werden. Keiner soll außen vor bleiben. Aber auch heute ist eine Reise nach Jerusalem nicht ganz einfach. Es gibt zum Beispiel keinen Direktflug dahin. Man muss immer umsteigen. In Amsterdam oder in Venedig oder in Istanbul. Und dann landet man vielleicht nachts um eins da auf dem Flughafen Ben-Gurion, ziemlich genau in der Mitte zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Wer war schon mal dort? Und meine Tochter auch, unsere Tochter. Das verstehe ich jetzt nicht. Sie ging 1999 für ein freiwilliges soziales Jahr nach Jerusalem. Das war sehr spannend damals, denn das war Neuland. Neuland auch für die Behörden, für die Ämter in Deutschland und in Chemnitz. Ein freiwilliges soziales Jahr außerhalb der EU. Aber es hat alles gut funktioniert. Und dazu kam, dass ich Ende der 90er ein Reisekader war. Also das hieß damals schon nicht mehr so. Aber ich war zuständig für die Gastspielvorbereitungen des Chemnitzer Theaters und bin daher in dessen Auftrag und im Auftrag der Stadt Chemnitz so ein paar Jahre lang durch die Welt gereist. Und wie das so kommt, ich war gerade in Tel Aviv, als meine Tochter da ihr freiwilliges soziales Jahr begann und ich habe sie dort am Flughafen empfangen können. Das ist doch großartig. Und dann kann man in Tel Aviv nachts um zwei wunderbar ins Restaurant gehen und kann dort speisen. Da ist voller Betrieb. Da ist Nachtleben, ja, wie das so geht im Orient. Ganz anders als bei uns hier, bei uns, ich sag mal, biederen Deutschen oder Chemnitzern oder Brunnern. Ihr Lieben, Jerusalem vor 2000 Jahren, dorthin entführt uns Lukas mit seinem zweiten Buch, mit seiner Apostelgeschichte. Und er bringt das ja gleich eingangs, genau wie in seinem ersten Buch, im Lukas-Evangelium. Er schreibt, dass er ganz genau alles recherchiert hat, um es aufzuschreiben für seinen Freund und für die Gemeinden und für spätere Generationen. Gut so. Und deshalb können wir das heute sehr anschaulich lesen und hören, gewissermaßen aus erster Hand, können hören, wie alles begann, wie alles begann mit dem Christentum und mit der christlichen Kirche. Und es begann in Jerusalem. Jerusalem war damals römisch besetzt. Die Römer hatten das Sagen. Wo man heute in Jerusalem oder in Tel Aviv überall israelische Polizei und israelisches Militär patrouillieren sieht, da waren damals die Römer unterwegs. Zum Glück mischten die sich nicht in die Glaubensangelegenheiten ein. Wir erinnern uns an Pilatus, der sich da nur sehr ungern, ja eher noch unwillig überreden ließ, damals von der jüdischen Geistlichkeit, dem Jesus ein Todesurteil zu unterschreiben. Da, wo Lukas jetzt mit seiner Apostelgeschichte einsetzt, ist das schon wieder Geschichte. Und das Pfingstwunder, das ist da sichtbar und spürbar und hörbar, gewissermaßen Heiligen Geist regnete vom Himmel. Und dann Petrus seine erste Predigt hielt und wo gleich mal 3000 Zuhörer so ergriffen waren und erfüllt von Wort und Geist. Chapeau, Hut ab, sage ich da. 3000 als Gründungsmitglieder der ersten Gemeinde. Da träumen wir heute davon. Nicht umsonst heißt das Lied so. Und es gibt auch ein weiteres Begleitheft zur Bibelwoche, das heißt Kirche träumen. Naja, ob der Titel so richtig passt. Wir haben uns hier in der Segenskirchgemeinde für das Begleitheft Kirche erleben entschieden. Das hielten wir im Vorbereitungskreis für besser. Liebe Schwestern und Brüder, auch Lukas erlebte das alles mit. Er erlebte Wort und Geist und wurde inspiriert, eben alles zu sammeln und zu ordnen und aufzuschreiben. Über ihn selbst wissen wir eigentlich nichts. Und auch das ist schon wieder typisch, dass er sich selber so zurücknimmt. Und er nimmt ja auch die Apostel zurück. Ganz wenig schreibt er über die Personen. Lebensläufe von Petrus oder Jakobus oder Johannes oder Paulus, das suchen wir vergebens in der Apostelgeschichte. Immer stellt Lukas die Ereignisse, die Geschehnisse, die Geschichten in den Vordergrund, wie Wort und Geist da am Wirken sind. Wort und Geist, ja, das ist die Mitte. Das ist die Mitte auch dieser kurzen Einführungspredigt zur Apostelgeschichte. Diese beiden haben den Startschuss gegeben und haben den weiteren Verlauf der Geschichte immer wieder geprägt und haben für die entscheidenden Impulse gesorgt. Damit treten die handelnden Personen in den Hintergrund und Lukas selbst ja sowieso. Umso schöner, dass es hier gleich nochmal doch noch die Namensliste der Apostel gibt. Nicht zum Auswendiglernen für den Konfirmandenunterricht, aber so auch für uns, so zum Test. Frage, kriegen Sie die alle 12 zusammen? Ich habe mal die Antwort bekommen auf diese Frage. Also weißt du, ich bin schon stolz, dass ich die Zahl 12 weiß. Und der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu. Darüber werden wir noch hören. Zum Schluss dieses ersten Teils. Jerusalem, Israel, wie gesagt, waren römisch besetzt. Ich will nicht sagen, dass das keine Rolle spielte. Besatzungsmacht, das ist immer etwas Furchtbares. Aber sie hat Wort und Geist nicht verhindert, nicht verhindern können. Und das will ich gern noch herüberholen, hierher zu uns. Krieg in der Ukraine, Inflation in Europa, eine deutsche Regierung, zu der bei weitem nicht alle Vertrauen haben. Aber nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und diese Wahrheit aus dem Römerbrief, die ist so alt wie die Apostelgeschichte des Lukas und hat sich als wahr und als tragfähig erwiesen. Hier ein erstes Amen für Wort und Geist, auch in schlechten Zeiten.
Thank you.
Wir hören aus der Apostelgeschichte den ersten Bibelwochentext. Lukas schreibt im 4. Kapitel. Und sie wurden erfüllt, alle mit dem Heiligen Geist, und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Die Menge der Gläubigen war wie ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Worte der Heiligen Schrift.
Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Gemeinsam diese Überschrift setzt die Bibelwochenvorbereitungsgruppe über diesen ersten Textabschnitt. Gemeinsam. Und dann ist noch die Rede von Liebe und vom Teilen, damit es keine Not gebe in der neuen Gemeinschaft der ersten Christen, eben in dieser ersten Gemeinde. Und dazu will ich unbedingt noch herüberholen von soeben, von vorhin, diesen Doppelbegriff Wort und Geist. Denn diese beiden tauchen ja auch hier sofort wieder auf. Auftauchen ist viel zu wenig gesagt. Sie sind Grundlage des Ganzen, Grundlage des ganzen Geschehens, der ganzen weiteren Entwicklung. Und da haben wir jetzt fünf Begriffe, auch ein bisschen so wie fünf Überschriften, und können den Text dabei damit gut strukturieren und schauen und auch schauen, was wir davon herüberholen können oder sollten hierher nach Bornaglösa und Ebersdorf und in unsere heutige Zeit sowieso. Wir beginnen ganz vorn. Adam war der erste Mann, also fange ich mit ihm an. Das ist jetzt kein wirklicher Bibelvers, aber es ist der erste Vers aus dem Männer-ABC von James Grüss. Vielleicht kennt es jemand. Und wir kommen ja, wenn wir ein bisschen Kirchengeschichte betreiben, und das machen wir ja mit der Apostelgeschichte, wir kommen ja gleich mal um Adam gar nicht herum. Der erste Mensch und der erste Ungehorsam. Und das Fatale war ja, dass gleich der erste Ungehorsam ein Ungehorsam gegen Gott war. Und der prägte die ganze folgende Menschheitsgeschichte. Also das ist jetzt sehr verkürzt und sehr vereinfacht. Später kamen dann Menschen wie Abraham oder David. Und aus der Mitte des jüdischen Landes, aus der Stadt Davids, kam Jesus Christus. Sein Wirken, sein Leben, sein Leiden, sein Tod, seine Auferstehung und sein Auftrag sagt es allen weiter. Der wird von Gott untermauert mit dem Heiligen Geist. Der Gott, der einst Adam schuf, und gleich mal schwer enttäuscht wurde, der sendet den Heiligen Geist. Und sie wurden erfüllt alle. Wirklich alle, steht da. Wir haben es gerade gehört. Erstens der Geist. Ein Sprichwort ohne Moos nichts los. Oder ein anderes, ohne Glück und Gunst all Kunst umsonst. Es bedarf immer einer Grundlage. Alles bedarf einer Grundlage. Moos oder Gunst, wobei Gunst ja schon sehr nahe bei Gottes Gnade ist, dieses Wort stammt aus einem Psalm. Grundlage allen Geschehens war Gottes Heiliger Geist. Und eben, dass alle, wirklich alle, dass alle erfüllt wurden davon. Das ist uns bis heute zwei Feiertage wert. Pfingsten. Und zu Pfingsten hören wir das ja manchmal. Das ist der Geburtstag der Kirche. Völlig korrekt. Und ich wage noch einen ganz kleinen Ausflug in die Dichtung. Goethe lässt ja seinen Faust fragen, am Anfang war das, und dann hat er mehrere Varianten und landet am Ende bei dem Begriff Kraft. Und mit Kraft meint er aber eben nichts anderes als den Heiligen Geist, bloß dass der alte Goethe das Wort Heiliger Geist gerne vermied. Der Geist, Gottes Heiliger Geist, ist die Grundlage, ist der Geburtshelfer, ist die Hebamme unserer Kirche. Auch unserer Segenskirche hier. Ab und zu sollte man das mal wirklich laut denken und hinausrufen und sich darauf besinnen. Zweitens, das Wort. Liebe Schwestern und Brüder, das ist ja doch dicht dabei beim Heiligen Geist. Denn wenn hier steht, und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn, dann verbirgt sich hinter dieser Kraft, hinter dieser großen Kraft, vollmächtig würden wir heute vielleicht sagen, dann verbirgt sich dahinter natürlich wieder Gottes Geist. Und hier finden wir ein wesentliches Merkmal oder sogar ein Erfolgsrezept der ersten Gemeinde, der Urgemeinde, ein klares Wort, eine klare Predigt. Und da wird nicht über Briefmarken oder über Hühnerhaltung oder über irgendwas anderes gepredigt, sondern über die Kernfragen der christlichen Botschaft. Und da hängt sich Petrus auch ein gut sichtbares Kreuz vor die Brust, wenn er da in Jerusalem auf dem Tempelplatz steht und steckt es eben nicht verschämt in die Hosentasche, wie ein berühmter deutscher Bischof das gemacht hat. Und bei dem einen heißt es eben dann auch, und der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu. Und bei dem anderen, bei manch anderem, da fürchtet man, dass die Kirchen leer gepredigt werden. Das Wort. Und da schreibt uns Lukas das in seiner Apostelgeschichte wirklich ins Herz. Das Wort, die Mitte der Verkündigung, das sind die Zeugnisse. Und die Mitte der Mitte, das ist das Zeugnis von der Auferstehung Christi. Das Zeugnis, das er lebt, dass er hinter dem Wesen, hinter dem Wehen des Geistes steckt, dass er uns kennt und uns trägt, jeden von uns, jeden Einzelnen, dass er Schuld vergeben kann und Schuld vergibt und dass er mit seiner grenzenlosen Liebe zu uns unsere Nächstenliebe immer wieder aktivieren und beflügeln will. Auch in Borna, Glösa und Ebersdorf. Und da weiß ich hier bei uns gute Beispiele dazu. Also, drittens, die Liebe. Ein Herz und eine Seele, so beschreibt es Lukas. So beschreibt er die Menge der Gläubigen, die Gemeinde. Und da muss ich gleich ein bisschen bremsen, wir müssen uns da gleich ein bisschen hüten, das jetzt zu romantisieren. Denn darum geht es gar nicht. Denn es handelt sich nicht um den imaginären Urkommunismus oder um eine idealisierende Beschreibung einer Kommune. Nein, da täten wir der Urgemeinde Unrecht. Ich gebe mal ein Beispiel aus heutiger Zeit. Schauen wir mal am Heiligen Abend in die Kirche. Zu Beginn der Christvesper, da eint alle Besucher so eine ganz besondere, ich will schon sagen, so eine inspirierte Erwartungshaltung. Alle haben die mitgebracht. Alle warten auf diese eine Verkündigung. Der Heiland ist geboren. So meint Lukas das. Ein Herz und eine Seele. Am Heiligabend kann man das so ein bisschen hier bei uns heute spüren und finden. Die Urgemeinde war inspiriert von dem Gedanken, das Himmelreich ist hier bei uns schon ein bisschen angebrochen. Wort und Geist, Jesu Auferstehung, das Zeugnis der Apostel, das Wissen, das jüdische Wissen um den Messias, wie es wird mit dem Messias, nämlich, dass da andere Werte gelten als vorher. Andere Werte gelten als in der Welt, als in den Regierungen der Welt. Jetzt, und das war bekannt und das wurde gepredigt, jetzt ist die Liebe der oberste Wert. Und man verstand sich wirklich so als ein vorweggenommenes Abbild des Himmelreichs, ganz bewusst auch im Kontrast zur weltlichen Umgebung. Und wo Gemeinde so ein Selbstverständnis hat und so ein Selbstverständnis pflegt, da ist Wachstum möglich. Und da können wir eine Ausstrahlung erreichen, wie damals unter Petrus und Lukas. Schaut, hier bei uns geht es anders zu als in der Welt. Hier bei uns haben Wort und Geist und Liebe das Sagen. Viertens, teilen. Ihr Lieben, gelbe Büchse, Brot für die Welt, Diakonie, Katastrophenhilfe, eigene Gemeinde, Sonderspenden, das Teilen gehört dazu. Und ich denke, so ganz schlecht stehen wir da gar nicht da. Und es ist ja auch nicht schlimm, dass sich da manche Hilfen inzwischen professionalisiert haben. Dass die Stadtmission Chemnitz die Altenheime und Pflegeheime betreibt und dass es weltweite Hilfen gibt für Katastrophen und für Kriege, für Erdbeben, für die Ukraine. Weltweite Hilfen, die wir unterstützen. Und natürlich gibt es dann auch die vielen kleinen Dinge hier bei uns ganz nahe mit Hilfen für die ganz Kleinen und für die ganz Alten. Gut so. Lukas beschreibt sehr praktisch, wie das ging in der Urgemeinde. Wie tätige Hilfe von Anfang an zu den Kernaufgaben gehörte. Nach Wort und Geist und Liebe war das Teilen, war die gegenseitige Solidarität eine vierte Säule der Gemeindearbeit. Und, sehr bemerkenswert, total freiwillig, 100% freiwillig. Und das hat funktioniert. Wer etwas abgeben konnte, da waren durchaus wohlhabende Leute dabei. Gibt es ja bei uns in der Segenskirchgemeinde auch, hört man jedenfalls. Und wer etwas abgeben konnte, der tat das und führte es der Gemeindekasse zu. So wie dieser Josef aus Zypern, von dem berichtet wird, der beispielhaft einen Acker verkaufte Alle Ausleger sind sich einig, er hatte viele Äcker. Er hat einen verkauft und das Geld der Gemeindekasse gespendet und hat es damit in die Bibel geschafft. Und andere taten ähnlich. Niemand hat sich dabei entblößen müssen. So sollen wir das auch nicht lesen. Auch hier ist jede Romantisierung fehl am Platz. Aber das Prinzip, das hat sich ja bis heute erhalten. Wer viel besitzt, kann mehr beisteuern. Und wer wenig oder nichts hat, der soll davon profitieren. So dass in der Gemeinde arm und reich nebeneinander sitzen können und Gemeinschaft pflegen. Mit dem Hintergrundwissen, damals wie heute, es wird immer Ärmere und Reichere geben. Aber in der Gemeinde können wir damit richtig gut umgehen. Fünftens, Gemeinschaft. Liebe Schwestern und Brüder, die Gemeinschaft ist es. In der Gemeinschaft konnte sich wirklich dieses Stück Abbild vom Himmelreich realisieren. Unabhängig aller weltlichen oder beruflichen Bindungen und Zwänge, man trifft sich. Man trifft sich zum Austausch, zum Hören, zum Gebet, zum gemeinsamen Essen, zum Teilen, auch zum Teilen persönlicher Sorgen und natürlich auch zum Frohsinn. Ich sage mal Bläsermusik und Kirschenkaffee. Das ist alles nicht schwer. Und ein bisschen was realisieren wir doch auch schon ganz gut hier. Luft nach oben gibt es freilich auch noch ganz viel. Ich bin gern Glied dieser Gemeinde. Und ich will auch weiter so ein ganz kleines bisschen einbringen, mich und meine kleinen Talente, sage ich mal, will gerne ein bisschen mitgestalten hier in der Segenskirchgemeinde. Auch im Kontrast zu weltlichen Organisationen. Und da hilft doch der Blick auf die Urgemeinde beim Einsortieren unserer Situation. Da war es damals auch nicht wirklich sonderlich spektakulär. Es gab diese fünf Säulen. Wort und Geist und Liebe und Teilen und Gemeinschaft. Können wir doch auch, oder? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen in Jesus Christus. Amen.